Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Nach dem Milliardenskandal bei der UBS muss die Grossbank personelle Konsequenzen ziehen. Dann Regierungswechsel nach 10 Jahren in Dänemark. Die Mitte-Links-Koalition gewinnt die Wahlen und kündigt bereits Veränderungen an. Und Wasserkraft als Streitpunkt. Ein runder Tisch soll den Knatsch zwischen Umweltschützern und Kraftwerkebetreibern lösen. Guten Morgen. Heute im Studio sind Karin Britsch und Markus Amrain. Er hat die Nachrichten.
UBS-Verwaltungsratspräsident Caspar Filiger hat sich enttäuscht gezeigt über den neuen Skandal bei der größten Schweizer Bank. An einer Veranstaltung in Rien bei Basel versprach Filiger, der Sache auf den Grund zu gehen. Gestern war bekannt geworden, dass ein einzelner Investmentbanker der UBS in London mit unerlaubten Finanzgeschäften einen Verlust von rund 2 Milliarden Dollar verursacht hat. Der 31-Jährige wurde festgenommen. Die Finanzkommission des Nationalrats hat das Hilfspaket des Bundesrates für die Wirtschaft knapp gutgeheißen, im zweiten Anlauf. Sie will allerdings einige geplante Beiträge streichen, so jene an den Kombi-Güterverkehr über die Alpen oder an Regionalbahnen. Der Ständerat hat dem Paket im Umfang von 870 Millionen Franken am Mittwoch zugestimmt. In Dänemark kommt es nach 10 Jahren zu einem Regierungswechsel. Bei den Parlamentswahlen setzte sich die bisherige Mitte-Links-Opposition um die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Helle Thorning-Schmidt knapp durch. Die 44-Jährige dürfte damit die erste Frau an der Spitze einer dänischen Regierung werden. Der rechtsliberale Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen kündigte noch in der Nacht seinen Rücktritt an. In Frankreich haben sich führende Köpfe der Sozialistischen Partei von ihrem Parteikollegen Dominique Strauss-Kahn distanziert. Anlass war eine Fernsehdebatte der angehenden Präsidentschaftsanwärter der Partei. Der frühere IWF-Chef Strauss-Kahn war erst kürzlich nach Frankreich zurückgekehrt, nachdem in New York die Anklage gegen ihn wegen Vergewaltigungsvorwürfen fallen gelassen worden war. Vor seiner Festnahme galt er als aussichtsreichster Anwärter der Sozialdemokraten auf eine Präsidentschaftskandidatur. In Pakistan hat ein Selbstmordattentäter mindestens 25 Menschen getötet und 60 weitere verletzt. Nach Angaben der Polizei sprengte sich der Mann an der Beerdigung eines Taliban-feindlichen Stammesführers in die Luft. Zum Anschlag im Nordwesten des Landes hat sich noch niemand bekannt. Beim Brand auf einem norwegischen Kreuzfahrtschiff sind 2 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. 16 Personen seien zum Teil schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer wurde offenbar durch eine Explosion im Maschinenraum des Schiffes ausgelöst. An Bord befanden sich gut 200 Passagiere und rund 40 Besatzungsmitglieder. Das Kreuzfahrtschiff verkehrte längs der norwegischen Küste bis in den arktischen Norden, auf der traditionellen Hurtigruten. Fußball. Der FC Zürich ist mit einer Niederlage in die Europa League gestartet. Er hat das Heimspiel gegen Sporting Lissabon 0:2 verloren. Und Tennis: im Davis Cup Playoff um den Aufstieg in die Weltgruppe ist die Schweiz gegen Australien 0:1 im Rückstand. In Sydney verlor Stanislas Wawrinka gegen Bernard Tomic in 4 Sätzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.433 Punkten plus 1,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 8.855 Punkten plus 2,1%. Der Dollar wird zu 87,12 Rappen gehandelt, der Euro zu 1.2078 bzw. zu 1.3864 $. Das Wetter heute Freitag: es ist ziemlich sonnig. Am Morgen hat es im Mittelland Nebelfelder, gegen Abend in Jura-Nähe dichtere Wolken. Am Nachmittag steigt die Temperatur auf 24 bis 28 Grad.
Es ist 5:05. Sie hören heute Morgen. 2 Milliarden Dollar hat er ganz allein in den Sand gesetzt, der Investmentbanker in London. Damit hatte der UBS einen enormen Schaden zugefügt. Die Aktie verlor gestern über 10%. UBS-Verwaltungsratspräsident Filiger zeigte sich gestern an der Generalversammlung des Arbeitgeberverbandes in Basel enttäuscht. Gleichzeitig versuchte er aber auch, Optimismus zu verbreiten.
Wichtig ist, dass unser Unternehmen trotz dem Riesenverlust fundamental stark bleibt und dass unsere Kapitalbasis und alle Kapitalrelationen und so weiter immer noch sehr, sehr solid werden bleiben.
Durchhalteparolen von Verwaltungsratspräsident Villige. Zugeschaltet ist nun Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Evelyn Kobler, wie reagieren denn heute Morgen die Zeitungen?
Ja, das Thema dieser UBS-Geschichte wird relativ groß gefahren in der inländischen, aber eben auch in der internationalen Presse, muss man sagen. Der Tenor, alle sind überrascht, wie Kaspar Villiger, dass so etwas schon wieder möglich ist in einer Investmentbank. Es gibt da verschiedene Vergleiche mit früheren Fällen, die die Zeitungen aufgreifen. Jérôme Kerviel, der Franzose vor 3,5 Jahren, ist das eine Beispiel bei Société Générale. Oder auch Nick Leeson kommt in vielen Zeitungen vor. Der hat ja Mitte der 90er Jahre mit Spekulationen in Singapur die ganze Barings Bank in den Abgrund getrieben. Und der Tenor in den Zeitungen ist auch, dass das Ganze in einem besonders ungünstigen Moment passiere. Für die UBS halt schon wieder eine Schlagzeile zu UBS, so der Tenor, aber eben auch für die ganze Investmentbankenszene, denn da laufen zum Beispiel gerade in England momentan Regulierungsdiskussionen.
Werden denn auch personelle Konsequenzen gefordert, zum Beispiel der Rücktritt von UBS-Chef Oswald Grübel?
In der inländischen Presse ja, zum Beispiel im Blick, große Titelschlagzeile, Grübel am Ende, beim Tagesanzeiger sieht's ähnlich aus, jetzt wird's eng für Oswald Grübel, heißt es dort. Auch Carsten Kengente, das ist der Chef der Investmentbank, gerät in den Fokus, sein Stuhl soll wacken, heißt es in verschiedenen Artikeln. In der internationalen Presse, da werden eher Fragen gestellt, ob es jetzt mehr Regulierung brauche, mehr Kontrolle brauche in diesem Handelsgeschäft. Und das Deutsche Handelsblatt fokussiert sich auf Axel Weber, der Deutsche, der ehemalige Bundesbankchef. Er ist ja der designierte neue UBS-Verwaltungsrat und da heißt es dann in einer saftigen Titelzeile Himmelfahrtskommando. Gemeint ist eben Himmelfahrtskommando für Axel Weber.
In der Vergangenheit immer wieder stark in der Kritik war ja das Investmentbanking. Jetzt ist das wieder betroffen. Hat denn dieses Geschäftsmodell für die UBS überhaupt noch Zukunft?
Der Tenor in den Zeitungen ist, ja, hier gäbe es ganz klar Handlungsbedarf bei der UBS. Sie müsste das mindestens verkleinern. Einige Zeitungen, vor allem ausländische, gehen davon aus, dass jetzt hier in der Schweiz auch erneut die Diskussion über die totale Abtrennung der Investmentbank neu lanciert werden könnte. Das ist ja vor allem eine Forderung der SVP. Ob das dann so kommt, wie laut jetzt diese Forderung nach einer totalen Abtrennung ist, warten wir es ab.
Die UBS kämpft mit ihrem Image schon seit längerer Zeit. Ist das Image hat sie auch das Image als Vermögensverwalterin nun definitiv und auf sehr lange Zeit ramponiert?
Ja, also was klar ist in der Vermögensverwaltung, ist ein tadelloses Image einer Bank, ein guter Ruf, Leumund, enorm wichtig. Da geht es wirklich um Vertrauensgeschäfte. Und dieser Ruf leidet, da ist sich die Presse einig, offen ist noch, wie weit das dann auch allenfalls zu weiteren Geldabflüssen oder erneut zu Geldabflüssen führen könnte. Das wissen wir noch nicht. Moody's jedenfalls, die Ratingagentur, setzt schon mal ein Zeichen. Sie will allenfalls die Kreditfähigkeit der Bank, also die Benotung, das Rating herunterstufen. Nicht, weil die UBS jetzt 2 Milliarden Verlust macht, sondern weil es eben jetzt hier um ganz grundsätzliche Fragen der Risikokontrolle geht. Das ist kein gutes Signal, auch für die Vermögensverwaltungskunden.
Und der Bankenplatz Schweiz, genießt der nach all den Skandalen und Ereignissen der jüngsten Zeit überhaupt noch Vertrauen?
Auch das ist schwierig abzuschätzen. Das Problem ist, denke ich schon, vor allem, dass die Schweiz halt schon seit Jahren mit einer ganzen Serie von Schlagzeilen auch international eben in der Presse zu finden war. Die UBS 20 Milliarden Verlust geschrieben 2008. Die UBS musste Staatshilfe in Anspruch nehmen. Der andauernde Steuerstreit mit den USA, jetzt der neue Fall mit der CS, dann die Wirren um das Bankgeheimnis allgemein. Das war schon einiges in letzter Zeit. Das kratzt schon am Image. Bis jetzt blieben die Folgen, würde ich mal sagen, noch in Grenzen. Wir schauen, wie das weitergeht.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion. Ins Ausland, nach Dänemark. Dort gibt es einen Machtwechsel. Die Mitte-Links-Koalition hat die Parlamentswahlen gewonnen. Damit wird die rechtsbürgerliche Regierung abgelöst und erstmals steht eine Frau an der Spitze, Helle Thorning-Schmidt, die Parteichefin der Sozialdemokraten. Der Bericht von deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Der Wahlsieg der Mitte-Links-Koalition fiel sehr knapp aus. Bei einer hohen Stimmbeteiligung von fast 88% entschieden nur wenige 10.000 Stimmen über die Zukunft der bisherigen Regierung unter dem rechtsliberalen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen. Während seine eigene Partei noch Stimmen hinzugewann, brach der konservative Koalitionspartner ein und verlor fast die Hälfte der eigenen Sitze. Damit sind die Jahre mit einer reinen Rechtsregierung vorbei. Sie hatte vor allem in der Ausländerpolitik mit drakonischen Massnahmen immer wieder für Aufsehen gesorgt und das kleine Königreich im Norden zunehmend isoliert. Nun wird die 45 Jahre alte Politikwissenschaftlerin Helle Thorning-Schmidt die neue Regierungschefin. Die Sozialdemokraten verloren zwar bei den Wahlen leicht an Stimmen, können nun aber gemeinsam mit den Radikalliberalen und zwei Linksparteien die Macht übernehmen, wie Thorning-Schmidt vor ihrer Partei in der vergangenen Nacht sagte.
Partifehler, wie gjorde?
Liebe Freunde, wir haben es geschafft. Der heutige Tag ist ein Wendepunkt in der dänischen Geschichte.
Kære Partifehler, i dag er det skiftedag i Danmark.
Mit der Wahl vom Donnerstag verlieren die Rechtspopulisten von der dänischen Volkspartei an Einfluss. Sie hatten bislang als Zünglein an der Waage vor allem die Einwanderungspolitik mitbestimmen können. Die neue Mitte-Links-Regierung will nun nach eigenen Aussagen die Politik menschlicher machen. Die von der Rechtsregierung eingeführten Grenzkontrollen zum europäischen Ausland sollen abgeschafft werden. Zudem plant die künftige Regierung die Einführung einer Staugebühr im Großraum Kopenhagen, so wie das früher schon in London und Stockholm gemacht worden ist.
Der Bericht von Bruno Kaufmann. Es ist 6.12 Uhr. Zurück in die Schweiz. Mit dem geplanten Ausstieg der Schweiz aus der Atomenergie wird die Suche nach Alternativen forciert. Wasserkraft ist dabei ein Lösungswort. Doch Umweltverbände wehren sich oft gegen den Ausbau von Wasserkraftwerken. So geschehen diese Woche im Tessin, während die Tessiner Regierung den Bau des Pumpspeicherwerks im Val d'Ambra begrüßt, folgte von Umweltverbänden umgehend Kritik. Nun verlangt der Wirtschaftsverband Swiss Cleantech einen runden Tisch, um solche Probleme zu entschärfen. Inlandredaktorin Caroline Ahren.
Wie viel Wasserkraft in der Schweiz noch genutzt werden kann, ist strittig. Ausgeschöpft sei sie, sagen die einen, überhaupt nicht, sagen die anderen. Die Kraftwerke Oberhasli haben eine Studie gemacht, wie viel Wasserkraft noch genutzt werden könnte, unter Einhaltung der Umweltauflagen. Werner Luginbühl, Verwaltungsrat der KWO.
Also bei der KWO haben wir in unserem Konzessionsgebiet noch ein Potenzial von 250 bis 300 Gigawattstunden pro Jahr. Und würde man dieses Potenzial auf die gesamte Schweiz legen, dann kommt da ein beträchtliches Potenzial zusammen.
Das zusätzliche Potenzial der KWO würde reichen, um 130.000 Personen ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Eine Erhöhung der Grimsel-Staumauer ist dabei nicht eingerechnet.
Im Gegenzug wäre es dann wahrscheinlich gescheit, auf das eine oder andere Kleinkraftwerk in einem unberührten Tal zu verzichten, damit eben in gewissen Gebieten die Natur wirklich unberührt bleibt.
Also dort bauen, wo bereits gebaut ist. Bis jetzt seien allerdings beispielsweise neue Wasserfassungen ein Tabu gewesen. Das müsse sich ändern. Dies fordert auch der liberal und nachhaltig ausgerichtete Wirtschaftsverband Swiss Cleantech, denn er geht, wie übrigens auch der Bundesrat, davon aus, dass noch Wasserkraft brach liegt. Es brauche in der heutigen PAD-Situation einen runden Tisch, sagt Präsident Nick Beglinger.
Mit der Regel, jetzt legen wir alle Projekte, die es gibt, auf den Tisch. Die sinnvoll sind, sortieren wir aus. Die Umweltverbände sichern zu, dass man diese Gebiete nicht unter Naturschutz stellt, sodass man offen gemeinsam diskutieren kann, welche sind sinnvoll.
Und welche Maßnahmen für den Umweltschutz ergriffen werden müssten. Neu könnten zum Beispiel im Mittelland Flüsse renaturiert werden als Kompensation für neue Kraftwerke in den Bergen. Diese Idee findet bei ProNatura Anklang. Rico Kessler.
Wenn wir da eine Bewegung auslösen können in eine Richtung, die für beide Seiten akzeptabel ist, dann wäre das ein toller Anstoß von Swiss Cleantech, bei dem ProNatura sehr gerne mitmachen würde.
Auch der WWF kann sich eine Mitarbeit vorstellen. Andreas Knutti.
Das kann Sinn machen, dass man vermehrt größere Projekte realisiert und dazu gleichzeitig die Kleinwasserkraftwerke eben nicht realisiert.
Bereits dieses Jahr soll der runde Tisch tagen. Wer alles dabei sein wird, ist jedoch noch unklar.
Soweit heute Morgen. Verantwortlich Erich Wies, am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.